dass ein König nach einem triumphalen Sieg durch das goldene Tor über die Brücke nach Jerusalem geritten kam, war für die Juden eigentlich keine Seltenheit. Ja, jedes Mal, wenn ein Feind besiegt wurde, kamen die Helden auf ihren Maultieren, also auf erwachsenen Eseln, zurückgeritten und allem voran der König. Und vor ungefähr 2000 Jahren hat sich Jesus, der von Ewigkeiten her geliebte Sohn Gottes, bis an den tiefsten Punkt gedemütigt, lesen wir in Philipper 2. Er wurde wie wir Menschen. Und er hat viele Zeichen und Wunder getan, die können wir alle in den Evangelien nachlesen. Und er hat vollmächtig gelehrt. Ja, er hat ein vollkommen sündloses Leben gelebt. Und dieser große verheißene Messias, der das Reich für die Juden aufrichten sollte und sie eben von den Römern befreien sollte, der bereits eine große Volksmenge hinter sich hatte, kommt nun ebenfalls nach Jerusalem geritten. Und wir haben das in der Schriftlesung gelesen. Aber bei ihm ist etwas anders als bei den übrigen Königen. Er kommt demütig auf einem jungen Esel, auf einem Fohlen nach Jerusalem geritten, wodurch sich eben die Verheißung vom Propheten Sacharja, die ungefähr 500 Jahre zuvor, also vor dem Ritt nach Jerusalem, gesprochen wurde. Und die Menschen empfangen ihn sogar mit großem Jubel in der Hoffnung, dass nun Zeiten des Wohlstands kommen. Aber sie haben in diesem Moment noch nicht verstanden, was hier eigentlich passiert. Dass Jesus eben nicht gekommen ist, um die Römer zu besiegen, sondern er ist gekommen, um den Tod zu besiegen. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Jesus hat einen Kampf geführt, der nicht durch Schwert und Waffen geführt wird, sondern einen Kampf, der nur durch Demut und Gehorsam geführt wurde. Und so sind es dieselben Menschen, die ihn mit großem Jubel empfangen haben, die ihn ein paar Tage später kreuzigen. Menschlich gesehen ist das eine absolute Tragödie. Aber wir wissen, wie diese Geschichte weitergeht. Ja, diese Woche freitags denken wir an seinen stellvertretenden Tod am Kreuz für die Sünden all derer, die ihre ganze Hoffnung auf ihn geworfen haben. Er hat den Tod besiegt und ist 3 Tage später auferstanden, in den Himmel zurückgefahren und hat sich zur Rechten Gottes des Allmächtigen gesetzt. Und jetzt kommt der ganze Knackpunkt. Dieser Jesus ist nun nicht mehr der demütige, auf dem Füllen reitende, leidende Knecht. Er ist der König. Er ist der König der Könige und er wird wiederkommen, um alle seine Feinde zu vernichten. Ja, er hat einen Namen bekommen, der über jeden Namen ist und jedes Knie wird sich vor ihm beugen, lesen wir in Philipper 2. Er kommt wieder, um sein Reich, um sein Königreich auf dieser Erde sichtbar werden zu lassen, um es dann anschließend seinem Vater als Geschenk zu seiner Ehre zu geben. Das ist der Jesus, von dem wir heute lesen werden. Und es ist in gewisser Weise Palmsonntag 2.0. Und deswegen auch der Titel der Predigt, vom Fohlenreiter zum Kavallerieanführer. Wir werden auch später sehen, wie ich darauf gekommen bin. Und ihr könnt jetzt gerne mit mir Psalm 97 aufschlagen und ich werde das jetzt gleich einmal lesen und danach beten und diesmal habe ich es auch in mein Skript geschrieben, dass ich bete, also ich werde es nicht vergessen wie letztes Mal. Da hatte ich es nicht in meinem Skript stehen. Ich lese Psalm 97. Der Herr regiert, es frohlocke die Erde, mögen sich die vielen Inseln freuen. Gewölk und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Gericht sind die Grundfeste seines Thrones. Feuer geht vor ihm her und entzündet seine Feinde ringsum. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, die Erde sah es und bebte. Die Berge zerschmolzen wie Wachs vor dem Herrn der ganzen Erde. Die Himmel verkündeten seine Gerechtigkeit und alle Völker sahen seine Herrlichkeit. Mögen beschämt werden alle Diener der Bilder, die sich der Nichtigkeiten rühmen. Fallt vor ihm nieder, ihr Götter alle. Zion hörte es und freute sich. Und die Töchter Judas frohlockten wegen deiner Gerichte, Herr. Denn du, Herr, bist der Höchste über die ganze Erde. Du bist sehr erhaben über alle Götter. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Er bewahrt die Seelen seiner Frommen. Aus der Hand der Gottlosen errettet er sie. Licht ist gesät dem Gerechten und Freude den von Herzen Aufrichtigen. Freut euch, ihr Gerechten, in dem Herrn und preist sein heiliges Gedächtnis. Ich bete einmal kurz. Großer Gott, danke, dass wir jetzt gemeinsam in dein Wort schauen dürfen und bitte nimm diese Predigt als ein Opfer an. Sprich in unsere Herzen und verändere uns. Danke, dass du es tun wirst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Wenn man die Psalmen 93 bis 99 liest, ja, eigentlich ist es nicht so ganz wichtig, bei den Psalmen den Kontext zu beachten, aber hier ist eine extreme Besonderheit. Die Psalmen 93 bis 99 verfolgen nämlich einen Gedanken. Sie stellen Gott als den König dar und deswegen nennt man diese Psalmen auch die Königspsalmen. Und dieser Gedanke sticht so enorm raus, dass Gott der ewige König ist. In Psalm 93 beispielsweise, direkt in Vers 1, ihr müsst das nicht aufschlagen, aber ihr könnt das gerne zu Hause machen. Also wenn ihr die Psalm 93 bis 99 lest, dann wird das euch auffallen. In Psalm 93, Vers 1 lesen wir direkt, der Herr ist König und der ganze restliche Psalm besingt diesen König. Psalm 94, da lesen wir, dass Gott ein Gott der Vergeltung ist und als Richter der ganzen Erde erscheinen soll. Psalm 95, da lesen wir, dass Gott die Anbetung gebührt, weil er der König über alle Götzen ist. Und man sieht dort eine Steigerung im Ausmaß der Anbetung. In Psalm 96 dehnt sich dieses Lobpreis nämlich langsam vom Volk Israel aus auf alle Nationen. Er fordert die ganze Erde auf, dem Herrn zu singen, weil er der König über die ganze Erde ist. Und auch der Psalm 98 fordert die ganzen Völker auf, Gott zu loben, weil er seinem Volk Gerechtigkeit gebracht hat. Und schlussendlich der Psalm 99, da regiert der Herr und alle werden ihn anbeten. Und zwischen diesem Psalm 96 und dem Psalm 99, also dem Lob der ganzen Erde, weil Gott der König ist, und dem Lob der ganzen Erde, weil er seinem Volk Gerechtigkeit gebracht hat, spricht unser Psalm heute darüber, davon, wie Gott seine Gerechtigkeit verwirklicht hat. Ja, wie hat Gott denn seine Gerechtigkeit verwirklicht und ist das schon passiert? Wenn wir in unsere Welt schauen, dann müssen wir ganz offen sagen, das ist noch nicht passiert. Wir können mit Gewissheit sagen, dass die Erde noch nicht wiederhergestellt ist. Aber wir schauen uns heute drei Merkmale seiner Wiederkunft an. Und das Ziel der Predigt ist eigentlich ganz einfach. Jesus wird als König wiederkommen, um zu richten. Deshalb freue dich und leb im Gehorsam. Der erste Punkt lautet, er kommt zu seiner Ehre. Das lesen wir in den Versen 1 bis 6. Der zweite wird sein, er kommt als Richter. Das lesen wir dann in den Versen 7 bis 9. Und der letzte und dritte Punkt wird sein, er kommt als Retter. Und das lesen wir dann in den Versen 10 bis 12. Wir springen direkt in den ersten Punkt, er kommt als König. Schau mal zunächst in den Vers 1. Der Herr regiert. Es frohlocke die Erde, mögen sich die vielen Inseln freuen. Also, er stellt ganz vorne voran, der Herr regiert und er gibt die Anwendung direkt mit und sagt, es frohlocke die Erde, die vielen Inseln sollen sich freuen. Eigentlich ist hier, das werde ich gleich noch erklären, zweimal die gleiche Aussage, nur anders formuliert. Das ist hebräische Poesie. Also, das sind Parallelismen, nennt man das. Also, wenn er hier sagt, es frohlocke die Erde und mögen sich die vielen Inseln freuen, dann, das merken wir, das ist eigentlich dieselbe Aussage. Und die Hebräer, die haben eben nicht gereimt, wie wir das heute machen, sondern die hatten Gedankenreime. Also wenn wir das Buch Jesaja lesen, ab Kapitel 40, dann fällt uns das ebenfalls auf, dass dort sehr häufig die Inseln synonym mit den Nationen gebraucht wird. Das heißt, die vielen Inseln ist gleichbedeutend mit allen Nationen bzw. der ganzen Erde. Das heißt, er fordert hier die ganze Erde auf, sich zu freuen. Und wisst ihr, was das bedeutet? Wir sind damit gemeint. Wir sind ebenfalls damit gemeint. Du und ich. Wir dürfen und sollen uns freuen und dürfen verstehen, dass Gott jetzt gerade der König ist und dass dieser Text, den wir uns gleich anschauen werden, auch zu uns spricht. Und das ist eine Riesenfreude, oder nicht? Gott, der Allmächtige, spricht zu uns, der Herr regiert und du sollst dich freuen. Und es ist wichtig für uns, das gerade in diesen Zeiten zu verstehen, dass eben Gott regiert. Es sind keine Politiker, die das letzte Wort haben. Es ist auch nicht der Teufel, der das letzte Wort hat. Es ist auch keine Elite, die das letzte Wort hat. Gott ist der König und egal in welchen Umständen ist er der König, und er ist sogar der König über die Umstände. Und es wird eben eine Zeit kommen, wo jedes Knie sich vor ihm beugen wird, weil er nicht nur irgendein König ist, sondern er ist der Kriegerkönig, der Gerechtigkeit bringen wird, wovon unser Text heute eben sprechen wird. Und bevor wir jetzt weitergehen, müssen wir diesen Gedankengang einmal festhalten. Ich hoffe, ihr seht die Parallele. Also wir haben in der Schriftlesung gesehen, dass Jesus bereits als König nach Jerusalem gekommen ist, aber als demütiger, auf einem Fohlen reitender König. Wir haben im Kontext von den Psalmen gelesen, dass Gott der König ist und seine Gerechtigkeit ankündigt und gebracht hat und alle Nationen ihn anbeten werden. Wir sehen aber, dass unsere Welt gar nicht danach aussieht, dass das schon passiert ist. Und jetzt haben wir im ersten Vers gesehen, dass Gott regiert und alle Nationen sich freuen sollen. Und wir werden die nächsten Verse gleich erst einmal einzeln anschauen. Dann werde ich aber ab Vers 6, da wird die Pointe eigentlich sein. Also da werden wir verstehen, warum dieser Text eigentlich von der Wiederkunft Jesu spricht. Also ich hoffe, ihr verliert den Faden nicht und folgt mir bis Vers 6. Und dann wird das wie so eine Falle zuschnappen und dann werden wir verstehen, warum das von der Wiederkunft Jesu spricht. Schau mal in Vers 2. Wir gehen die Aspekte jetzt einzeln durch. Gewölk und Dunkel sind um ihn her. Gerechtigkeit und Gericht sind die Grundfeste seines Thrones. Ganz häufig gebraucht die Bibel diese Formulierung im Kontext mit seiner Gerechtigkeit und Gericht. Also wenn sie von Gewölk und Dunkel spricht. Zum Beispiel in der Gesetzgebung in 2. Mose 20, Vers 21. Da lesen wir, dass Mose sich Gott nahte in dem Dunkel. Also Gott war in dem Dunkel. Aber als Mose sich Gott genaht hat, hat er ja kein Gericht ausgeübt, sondern er hat seine Gebote gegeben. Er hat seine Gerechtigkeit bekannt gemacht. Er hat sein Recht präsentiert. An anderer Stelle in Zephania 1, Vers 15 lesen wir, wird auch die Dunkelheit erwähnt. Und da ist der ganze Kontext davon, dass der große Tag des Herrn kommen wird. Also da ist die Rede vom Gericht. Ich könnte jetzt noch ein drittes Beispiel aufführen. Die dreistündige Dunkelheit auf Golgatha. Was war das eigentlich? Also auf Golgatha war Gott selbst 3 Stunden lang anwesend und hat das Gericht an seinem Sohn ausgeübt, was wir eigentlich verdient hätten. Da ist also wieder die Gerechtigkeit bzw. sein Gericht, was er ausübt, der Kontext. Also das können wir mit dieser Dunkelheit und dem Gewölk aus dem Alten Testament herleiten. Also es bedeutet zweierlei, einmal sein Gericht und einmal seine Gerechtigkeit im Sinne von seinem Gesetz. Also das steht hier ebenfalls wieder parallel zur Gewölk und der Dunkelheit, also Gericht und Gerechtigkeit. Das ist wieder hebräische Poesie, ich will euch nicht zu sehr damit überschütten, aber es ist hier dasselbe gemeint. Gewölk und Dunkel sind dasselbe wie Gerechtigkeit und Gericht. Das könnt ihr euch merken, wenn ihr Psalmen lest. Ganz häufig wird eine Aussage kommen und daneben eine Aussage und es ist eigentlich dasselbe. Nur anders formuliert. Und diese Gerechtigkeit und sein Recht oder sein Gericht sind das unumstößliche Fundament von seinem Thron. Und weil Gott gerecht ist und Gericht ausüben wird, darf die Sünde nicht unbestraft bleiben. Genauso wie es ungerecht wäre, wenn ein Serienmörder ungestraft davonkommt. Wenn der Richter einen guten Tag hat und sagt, ja, du hast zwar 20 Leute umgebracht, aber wahrscheinlich hattest du einfach nur einen Aussetzer. Also, alles gut. Hauptsache, es kommt nicht nochmal vor. Genau das darf eben nicht sein, weil das wäre ungerecht gegenüber den Menschen, die in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und wir müssen verstehen, dass jede Sünde, die wir begehen, ein direkter Angriff auf die Heiligkeit Gottes ist. Und deswegen darf die Sünde, die wir tun, jede einzelne Sünde darf nicht ungestraft bleiben. Ja, er hat uns erschaffen, um für ihn zu leben. Und dass die Gerechtigkeit kommt, sehen wir an der nächsten Umschreibung, nämlich in Vers 3. Feuer geht vor ihm her und entzündet seine Feinde ringsum. Fast überall im Alten Testament, wo Gott präsent war oder seine Herrlichkeit präsent war, kam Feuer oder war Feuer im Spiel. Zum Beispiel der brennende Dornbusch oder die Stiftshütte und die Feuersäule oder auf dem Berg Sinai, wo das Gesetz gegeben wurde. Oder das Feuer über Nadab und Abihu, die ein falsches Opfer gebracht haben, die vom Feuer verzehrt wurden. Wir sehen also, dass mit dem Feuer die Anwesenheit Gottes gemeint ist und schließlich wird er auch in Hebräer 12, Vers 29 als ein verzehrendes Feuer beschrieben. Und jetzt lesen wir in Vers 4 von seinen Blitzen, die den Erdkreis erleuchten oder erleuchteten. Und von der Erde, die es sah und bebte. Wie sollen wir das jetzt verstehen? In 2. Mose 19, Vers 16 lesen wir folgende Worte. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da waren Donner und Blitze und eine schwere Wolke auf dem Berg und ein sehr starker Posaunenschall. Und das ganze Volk, das im Lager war, zitterte. Die Menschen, die Israeliten, haben also buchstäbliche Blitze gesehen. Und diese Blitze gehörten für die Israeliten zu den Gotteserscheinungen. Weil sie das in 2. Mose 19 von der Gesetzgebung schon erlebt haben, war es eben ein bekanntes Bild für die Juden. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an meine letzte Predigt aus Jesaja 6. Da hat Jesaja ja immer bekannte Bilder genommen, um eine größere Wahrheit zu beschreiben. Zum Beispiel hat er den Sühnedeckel, wo die Herrlichkeit Gottes geruht hat in der Stiftshütte, hat er genommen, um auf einen größeren Thron zu verweisen, der über die ganze Erde ist. Und im Grunde genommen macht der Psalmist hier dasselbe. Er nimmt immer bekannte Bilder und erklärt Gottes Erscheinung oder Gottes Wesen mit diesen Dingen, die den Israeliten bekannt war. Und deswegen nimmt er hier auch die Blitze, weil die Israeliten würden sich sofort erinnern, da war ja was, da war die Gesetzgebung auf dem Berg Sinai und da kamen auch Blitze hervor. Genauso auch die Dunkelheit, dazu werde ich gleich am Ende noch kommen. Die Dunkelheit war, ich nehme es jetzt schon, jetzt wo ich es angesprochen habe, die Wolke, die die Israeliten geführt hat, war auf der einen Seite, für die Ägypter war sie Dunkelheit und für die Israeliten war es ein Licht. Also das sind alles Sachen, die, wenn wir das Alte Testament lesen, dann war es den Israeliten bekannt. Aber warum werden hier jetzt Blitze erwähnt? In der Antike war es so, das ist ein kleiner Exkurs, in der Antike war es so, dass derjenige, der das Wetter beherrscht hat, Macht hatte. Er hatte Macht, das Leben zu geben und er hatte Macht, das Leben zu nehmen. Ja, durch die Ernte hatte er die Macht, das Leben zu geben und durch das Fernbleiben der Ernte, wenn das Wetter eben nicht gepasst hat, hatte er die Macht, das Leben zu nehmen. Deshalb sind die größten heidnischen Gottheiten Götter, die was mit dem Wetter zu tun haben. Zum Beispiel der nordische Gott Thor oder der Donnervogel bei den Indianern oder der griechische Gott Zeus oder der römische Gott Jupiter. Und lustigerweise auch beim Weihnachtsmann die zwei vorderen Rentiere, die heißen Donner und Blitz. Kleine Randinfo. Also die ganzen griechischen Götter haben in der Mythologie Blitze geworfen, um die Menschen unter Kontrolle zu halten. Und wir erfahren, dass der Gott Israels, der wahre Gott, die Kontrolle über das Wetter hat und das zu seinen Machterweisen gehört. Aber nicht nur das. In Vers 5 lesen wir, die Berge zerschmolzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrn der ganzen Erde. Unser Gott ist so mächtig, dass die Berge vor ihm zerschmelzen wie Wachs. Das lesen wir auch an anderen Stellen, unter anderem in Nahum 1, wo das Gericht über eine gottlose Nation, Ninive, verkündet wird. Da ist aber eine Besonderheit. Also wir verstehen, dass diese Berge, die zerschmelzen, genauso wie Blitze, eine buchstäbliche Bedeutung haben. Aber bei Nahum hat es auch eine bildliche Bedeutung. Ich will das jetzt nicht vergeistlichen. Aber Nahum hat es eben eine weitere Bedeutung, nämlich Gericht über Menschen, die stolz sind, also hochmütig sind wie Berge. Deshalb lesen wir auch in Kapitel 2, Vers 11 in Nahum, dass die Herzen der Menschen dahin schmelzen. Als Parallele zu den Bergen, die zerschmelzen. Aber am Ende, und das ist wichtig zu betonen, am Ende hat man kein Problem damit, wenn wir sagen, die Berge zerschmelzen vor ihm wie Wachs. Buchstäblich. Man hat kein Problem damit. Und ich werde auch gleich zeigen, wie das am Ende aussehen wird, wenn Jesus wiederkommt. Und jetzt kommt der ganze Knackpunkt. Ich habe euch jetzt ein bisschen auf die Folter gespannt. Ich habe erstmal versucht, die Bilder, die der Psalmist hier gebraucht, in den historischen, also in den geschichtlichen Kontext zu packen, eben um die Bilder zu zeigen, wie sie den Juden bekannt war. Aber jetzt, in Vers 6 lesen wir, jetzt müsst ihr scharfsinnig sein. Das ist wichtig, weil wenn dieser Punkt nicht klar rüberkommt, dann kann ich einpacken und weggehen. In Vers 6 lesen wir, die Himmel verkündeten seine Gerechtigkeit und alle Völker sahen seine Herrlichkeit. Welches historische oder geschichtliche Ereignis können wir hier jetzt aufführen, was in der Bibel passiert ist. Es gibt keins. Es gibt kein Ereignis, wo alle Menschen seine Gerechtigkeit gesehen haben. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Es gibt in der Geschichte kein einziges Ereignis, was man darauf beziehen kann. Es muss nämlich so sein, dass alle Menschen, wie er hier schreibt, seine Gerechtigkeit sehen und alle seine Herrlichkeit sehen. Und jetzt klingelt es vielleicht in deinen Ohren, ja, man könnte sagen, es gibt da ein paar Verse, die sagen, die Himmel verkünden seine Herrlichkeit. Psalm 19 oder auch Römer 1. Aber beachte, schau mal ganz genau in den Vers 6. Die Himmel verkündeten seine Gerechtigkeit. Hier geht es nicht um seine Herrlichkeit. Die Himmel verkündeten nicht seine Herrlichkeit. Weil die Herrlichkeit, ja, das nennt man dann die allgemeine Offenbarung. Wir können Gottes Wesen in der Natur wahrnehmen. Das ist das, wenn wir sagen, dass der Himmel seine Herrlichkeit verkündet. Aber hier spricht er von der Gerechtigkeit. Und jetzt müssen wir die Frage stellen, was im Himmel würde also seine Gerechtigkeit verkünden? Und jetzt will ich euch endlich davon überzeugen, dass dieser Text von Jesus spricht. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass dieser Text von Jesus Wiederkunft spricht, von dem König, der wiederkommen wird, um Gericht auszuüben, dann müssen ja alle Merkmale gegeben sein, die wir in den Versen 1 bis 5 gelesen haben. Sein Gericht muss ausgeübt werden, seine Feinde müssen zerschlagen werden, seine Blitze müssen den Erdkreis erleuchten, die Berge müssen zerschmelzen wie Wachs und alle Menschen müssen seine Gerechtigkeit erleben. Und jetzt lesen wir, ihr könnt das auch aufschlagen, Offenbarung 19, die Verse 11 bis 16. Da lesen wir Folgendes. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Er führt Krieg in Gerechtigkeit. Das erste Merkmal ist schon mal gegeben. Das spricht von der Wiederkunft Jesu. Er führt Krieg in Gerechtigkeit. Und jetzt lesen wir weiter. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit feinem Leinen, weiß und rein. Und aus seinem Mund geht hervor ein zweischneidiges, scharfes Schwert, damit er die Nationen damit schlage. Und er wird sie weiden mit eiserner Rute. Und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmis, des Zorn Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Seine Augen sind eine Feuerflamme, und er schlägt die Nationen mit eisernem Schwert. Das heißt, die Merkmale 2, das Merkmal 2 ist auch schon mal gegeben. Die ersten zwei Merkmale haben sich schon mal erfüllt. Er kommt, um Gerechtigkeit zu bringen und er kommt, um seine Feinde zu zerschlagen. Das spricht von der Wiederkunft Jesu. In Offenbarung 16, Vers 18, da lesen wir von den Ereignissen, die dieser Wiederkunft des Herrn hervorgehen. Und da lesen wir, und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein großes Erdbeben geschah, wie es nicht geschehen ist, seitdem die Menschen auf der Erde waren. Solch ein Erdbeben, so groß. Und dann lesen wir die Konsequenzen von diesem Erdbeben, welches so groß ist, nämlich jede Insel entfloh und Berge wurden nicht gefunden. Ist das nicht cool? Dieser Text hier spricht eigentlich von der Wiederkunft Jesu. Seine Blitze erleuchten auf jeden Fall den Erdkreis. Das lesen wir übrigens öfters in der Offenbarung. Einmal wird der Himmel aufgetan und sein Tempel wird sichtbar werden. Und aus dem Tempel werden Blitze hervorkommen. Auch die Berge zerschmelzen wie Wachs durch Erdbeben, so groß, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat. Das heißt, diese Merkmale sprechen von Jesus. Und dann schlussendlich Matthäus 24, Vers 30, das müsst ihr jetzt nicht aufschlagen. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Stämme des Landes wehklagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Alle Menschen werden ihn sehen auf den Wolken des Himmels. Und die Offenbarung spricht davon, wie er auf seinem Schlachtross wiederkommen wird und die Heiligen hinter ihm her auf den Pferden. Diese Kriegsnation wird kommen und Gericht ausüben. Es ist also Jesus selbst, wie wir gelesen haben, der vom Himmel her kommen wird. Könnt ihr euch das vorstellen? Alle Menschen werden ihn sehen. Nicht mehr ein Baby in der Krippe, sondern ein siegreicher König. Nicht mehr, um ans Kreuz zu gehen, sondern um Gerechtigkeit zu bringen. Denen, die nicht an den Jesus am Kreuz geglaubt haben. Nicht mehr auf einem Fohlen, sondern auf einem Schlachtross mit einer großen Schar an Heiligen, die ihm folgen. Vom Fohlenreiter zum Kavallerieanführer. Deshalb der Titel der Predigt. Jesus wird einmal als König wiederkommen. Ich hoffe, ihr habt die Brücke verstanden. Und wir müssen uns jetzt fragen, was macht das praktisch mit uns? Ja, es ist schön und gut, sich über die letzten Dinge Gedanken zu machen und wie Jesus wiederkommen wird, aber wir könnten jetzt auch stundenlang darüber diskutieren, welche Ereignisse dem davor hervorkommen und wann das genau sein wird und ob wir das miterleben werden und so weiter. Aber wir müssen uns die Frage stellen, was macht das praktisch mit uns? Und der Psalmist hat das direkt in Vers 1 angekündigt. Freut euch, oder es frohlocke die Erde, mögen sich die vielen Inseln freuen. Die Wiederkunft des Herrn, die Wiederkunft des Kavallerieanführers, muss eine Freude für uns sein. Und das hört sich jetzt komisch für uns an, weil freuen, weil Jesus wiederkommt, um Gericht zu bringen, es ist so ein bisschen komisch, das hat so einen faden Beigeschmack, wenn Jesus einmal kommt, um seine Feinde zu zerschlagen. Wie können wir uns darüber freuen? Und ich will dich ganz offen fragen, freust du dich darüber, dass er einmal kommt, um seine Feinde zu zerschlagen? Es ist so ein merkwürdiger Gedanke, aber seid ihr euch dessen bewusst, dass wir eigentlich jedes Mal, wenn wir das Vaterunser dafür, wenn wir jedes Mal, wenn wir das Vaterunser beten, dann beten wir eigentlich dafür, dass er kommt und dieses Gericht, wovon wir gelesen haben, ausüben wird. Jedes Mal, wenn wir das Vaterunser beten, da beten wir, dein Reich komme. Und die Merkmale, die wir uns eben angeschaut haben, das sind Merkmale, die seinen Kommen begleiten. Also wie kommen wir dahin? Und das ist ein Defizit, was wir bei uns merken. Vielleicht werdet ihr jetzt feststellen und sagen, nee, wenn ich so darüber nachdenke, dann freue ich mich ehrlich gesagt nicht darüber. Und ich habe versucht, das einmal zu durchdenken. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir uns zu sehr davon verabschiedet haben oder gar nicht erst dahin gekommen sind, zu verstehen, wie heilig Gott wirklich ist. Wir Menschen kennen nämlich zwei Arten von Gerechtigkeit. Ja, wir kennen unsere persönlich empfundene Gerechtigkeit und wir kennen oder sollten Gottes ewige Gerechtigkeit kennen. Und solange unsere empfundene Gerechtigkeit nicht angegriffen wird, sind wir ja auch meistens relativ ruhig. Die empfundene Gerechtigkeit ist beeinflusst von unserem persönlichen Weltbild. Nur ein kleines, dummes Beispiel. Für uns war es immer selbstverständlich, ohne Maske rumzulaufen. Das war unsere persönliche Gerechtigkeit. So, die sollen mir das auch nicht irgendwie sagen, dass ich eine Maske tragen soll. Jetzt wurde diese persönlich empfundene Gerechtigkeit aber angegriffen. Jetzt mussten wir plötzlich eine Maske tragen. Und wir fühlen uns total auf den Schlips getreten. Die einen mehr, die anderen weniger. Und das ist ja auch erstmal nicht schlecht. Und dieses Gerechtigkeitsempfinden, dieses persönliche Gerechtigkeitsempfinden ist nämlich von unseren persönlichen Erfahrungen geprägt. Aber es gibt eben diese andere Gerechtigkeit. Die ist unveränderlich und diese Gerechtigkeit sollte unser Eifer sein. Es ist Gottes Gerechtigkeit und seine Ehre. Und deshalb fordert uns Jesus auch auf und sagt, trachtet zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, wir müssen dahin kommen zu verstehen, dass es nicht um dein Reich geht, dass es nicht um mein Reich geht, sondern es geht um sein Reich. Und sein Reich hasst Mord, sein Reich hasst Habgier, sein Reich hasst Unzucht und sein Reich hasst Götzendienst. Und jetzt haben wir drei Möglichkeiten mit dieser Ungerechtigkeit, die wir sehen, sowohl in unserem Leben als auch in dem Leben von von Deutschland oder von unserer westlichen Welt umzugehen. Entweder wir tolerieren sie, und das machen wir meistens nicht. Wir tolerieren das nicht. Oder wir machen uns lustig darüber oder verschmähen das so ein bisschen und reden schlecht über die Regierung oder über die Menschen. Und wie bescheuert das doch ist, dass man sich jetzt zigtausend Geschlechter aussuchen kann und so weiter. Das ist die zweite Möglichkeit. Und da sind wir schon ganz häufig unterwegs. Und dann gibt es eine dritte Möglichkeit, nämlich, dass wir trauern um die Gottlosigkeit und brennen für seine Ehre. Das ist die dritte Möglichkeit, die wir sehen. Und deswegen, da müssen wir hinkommen. Wir müssen lernen zu verstehen, dass diese Ungerechtigkeit, die wir in unserem Land sehen, die wir in unserem persönlichen Leben sehen, ein direkter Angriff auf Gottes Heiligkeit ist. Und wenn wir das vor Augen haben, dann werden wir auch lernen, die Sünde zu hassen und dann werden wir auch lernen, uns darüber zu freuen, dass Gott einmal kommen wird, um alle seine Feinde zu vernichten. Die Frage ist jetzt nur, wie lernen wir seine Gerechtigkeit kennen? Es hört sich jetzt alles so schön, toll an und logisch vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber wir müssen ja irgendwie da hinkommen und lernen, was Gottes Gerechtigkeit bedeutet. Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. In diesem Buch lernen wir seine Gerechtigkeit kennen. Sein Gesetz zum Beispiel offenbart seine Gerechtigkeit. Ja, sein Gesetz offenbart seinen Charakter, sein Gesetz offenbart, wie wir mit anderen Menschen umgehen können. Und Jesus hat sein Grundgesetz für sein Reich eigentlich festgesetzt, indem er gesagt hat, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Grundgesetz von dem Reich Gottes. Und unter dieses Grundgesetz fallen eben alle anderen Gesetze, die Jesus gegeben hat. Aber um das kennenzulernen, müssen wir sein Wort lesen, damit wir seine Gerechtigkeit mehr und mehr verstehen, damit wir lernen, die Sünde zu hassen und damit wir lernen, uns darüber zu freuen, dass er einmal kommen wird, um Gericht auszuüben. Aber das ist kein schadenfrohes Gericht, keine Schadenfreude, die wir dann haben. Ich hoffe, ihr verwechselt das nicht. Sondern es ist eine Freude, die um Gottes Ehre bemüht ist. Eine Freude, die sich dessen bewusst ist, jede Sünde in meinem Leben, jede Sünde in deinem Leben greift seine Herrlichkeit an und er ist Gerechtigkeit und Gericht und deshalb muss er seine Gerechtigkeit ausüben. Und schließlich lesen wir in diesem Psalm 97 fünfmal von der Freude. Also Freude sollte eigentlich eine direkte Konsequenz daraus sein. Und während das Kommen des Königs eine Freude für die Gerechten ist, lesen wir auch vom Gericht des Königs. Und das ist unser zweiter Punkt, nämlich er kommt als Richter. Schaut mal in den Vers 7. Da lesen wir, mögen beschämt werden alle Diener der Bilder, die sich der Nichtigkeiten rühmen. Fallt vor ihm nieder, ihr Götter alle. Genau in diesem Moment, wo seine ultimative Gerechtigkeit verkündet wird, nämlich wo der Herr selbst auf die Erde kommt, siegreich als Herrscher mit eisernem Stab auf seinem Schlachtross, da wird sich der Magen von vielen Menschen umdrehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Kinder, ich habe jetzt wieder ein Beispiel für euch. Und eure Eltern können das auch gut nachvollziehen. Stellt euch vor, eure Mutter hat euch eine Aufgabe gegeben. Zum Beispiel, räumt die Spülmaschine aus. Und jetzt fährt eure Mutter weg und ihr denkt euch, das dauert ja nicht lang. Ich kann mich ja ruhig hinsetzen und ein bisschen SpongeBob gucken. Dann schaltet ihr den Fernseher an und ihr sitzt da und schaut eine Folge nach der anderen. Und ganz plötzlich hört ihr, wie der Schlüssel in die Tür reingeht. Und der Schlüssel dreht sich um, die Tür geht auf. Und in diesem Moment wisst ihr ganz genau, ach du Schande, ich sollte die Spülmaschine ausräumen. Und in diesem Moment wird sich der Magen umdrehen, weil ihr ganz genau wisst, dass ihr eurer Verantwortung nicht nachgekommen seid. Deswegen, eure Eltern kennen das wahrscheinlich auch aus ihrer Kindheit. Es sei denn, sie waren sehr gute, gehorsame Kinder. Und genauso beschämt werden alle Menschen sein, die Diener der Bilder der Nichtigkeiten sind. Wer sind denn Diener der Bilder bzw. der Nichtigkeiten? Also Ihr merkt, hier ist jetzt wieder eine parallele Aussage. Wenn er hier von den Dienern der Bilder und der Nichtigkeiten oder von dem Rühmen der Nichtigkeiten redet, dann ist das wieder parallel. Also die Bilder, das heißt die Götzen, sind auch gleichzeitig Nichtigkeiten. Und das Anbeten oder das Dienen der Bilder und das Rühmen der Nichtigkeiten ist eigentlich dasselbe. Es beschreibt eigentlich Götzendienst. Und das ist genau dieses Bild, wovon wir gerade eben gehört haben. Der Junge war dazu bestimmt, die Aufgabe von seiner Mutter zu erfüllen, und du bist dazu bestimmt, Gott zu anbeten. Das ist deine Bestimmung, das ist deine Aufgabe. Aber solange du dieser Aufgabe nicht nachkommst, um deine eigenen Götzen anzubeten, wird es dir genauso gehen wie dem Jungen. Der Magen wird sich umdrehen. Und dann lesen wir noch den Zusatz. Fallt vor ihm nieder, ihr Götter alle. Und in Hebräer 1, Vers 6 wird dieser Vers rezitiert. Und da sagt er in Hebräer 1, Vers 6, wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Das heißt, der Hebräerbriefschreiber, er zitiert wirklich genau diesen Vers hier, nur ein bisschen anders formuliert. Und der Hebräerbriefschreiber verbindet das sogar direkt mit der Wiederkunft Jesu. Das ist nochmal ein zusätzlicher Beweis dafür, dass dieser Text hier tatsächlich von der Wiederkunft Jesu spricht. Wenn er aber den Erstgeborenen, das heißt Jesus, wieder in den Erdkreis einführt, das ist seine Wiederkunft, spricht er, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Das meint der Vers hier, wenn er sagt, fallt vor ihm nieder, ihr Götter alle. Also Götter, das beschreibt ja Elohim, das ist eine Übersetzung, kann man auch als Engel übersetzen. Und wer wird sich darüber freuen, wenn er seinen Erstgeborenen wieder einführt, wenn der Magen sich umdrehen wird und alle Engel ihn anbeten werden? Das lesen wir dann in Vers 8. Zion hörte es und freute sich, und die Töchter Judas frohlockten wegen deiner Gerichte her. Auch hier kommt wieder dieser merkwürdige Gedanke der Freude im Gericht. Wie war es bei Juda und Zion möglich, dass sie sich freuen wegen der Gerichte? Beziehungsweise wie wird es möglich sein, dass sie sich darüber freuen? Ganz einfach, indem sie lernen, ein Anliegen für seine Gerechtigkeit zu haben. Ich denke, ich bringe mal ein Beispiel. Habakuk war eigentlich genauso. Habakuk war ja ein Prophet. Und Propheten waren heilige Menschen Gottes. Und wenn wir Habakuk lesen, das machen wir jetzt ganz spontan, die ersten vier Verse, dann lesen wir dort, wie lange, Herr, habe ich gerufen und du hörst nicht? Ich schreie zu dir Gewalttat und du rettest nicht. Warum lässt du mich Unheil sehen und schaust Mühsal an, und Verwüstung und Gewalttat sind vor mir, und Streit entsteht und Hader erhebt sich? Und jetzt merken wir, worum es Habakuk ging. Er sagt, darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht kommt niemals hervor. Denn der Gottlose umzingelt den Gerechten, darum kommt das Recht verdreht hervor. Habakuk ging es einzig und allein um die Gerechtigkeit Gottes. Er hatte ein Anliegen für seine Gerechtigkeit. Und deswegen ruft er Gott an, und wir sehen in Habakuk sieht man diese Parallele. Während er in den ersten Versen noch zu Gott betet und ihn anruft und fragt, wie kann es sein, dass du Ungerechtigkeit in deinem Volk zulässt und dass das Gesetz geschwächt wird. Und dann erklärt Gott und sagt, ich werde die Chaldeer erwecken, ein noch gottloseres Volk, und sie werden euch ins Exil führen. Und nachdem Habakuk das verstanden hat, in Kapitel 3 kommt er zu einer tiefen Anbetung. Und er preist Gott für seine Heiligkeit, weil er verstanden hat, es geht hier um so viel mehr als um meine persönlich empfundene Gerechtigkeit, sondern es geht darum, dass Gott seinen Ratschluss erfüllt. Und deshalb können wir hier auch verstehen, Zion bzw. die Töchter Juda freuen sich über das Gericht, weil sie wissen, dass Gott seine Gerechtigkeit bringt. Und so schließt dieser ganze Abschnitt in Vers 9, denn du, Herr, bist der Höchste über die ganze Erde, du bist sehr erhaben über alle Götter. Das heißt, Gott ist der Dreh- und Angelpunkt von allen Dingen, und selbst im Gericht geht es allein um Gottes Ehre. Und das lesen wir dann ja in Philipper 2. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen, im Himmel und auf der Erde. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Das sagt Paulus dazu. Okay, wir fassen einmal bis hierher zusammen. Jesus wurde Mensch, er hat sich gedemütigt, er ist auf einem jungen Esel nach Jerusalem gekommen, er wurde gekreuzigt, er ist gestorben, er ist auferstanden, er ist in den Himmel gefahren und er wird wiederkommen. Aber er wird nicht wiederkommen, um sich zu demütigen. Ich hoffe, das seht ihr. Er wird nicht auf einem jungen Esel wiederkommen. Er wird sichtbar für alle Menschen kommen. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen und er wird die Gottlosen vernichten und sein Reich als König aufrichten. Und wenn du hier bist und nicht gläubig bist, dann wird dieses Gericht dich auch betreffen. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Die Tatsache, dass Jesus noch immer nicht wiedergekommen ist, ist reine Gnade von ihm. Die Tatsache, dass du lebst, ist reine Gnade von ihm. Es gibt nicht einen einzigen erdenklichen Grund, warum er die Erde nicht sofort zerstören sollte, abgesehen von seiner Langmut, von seiner Gnade. Und deshalb will ich dir Folgendes mitteilen. Noch ist Zeit, an den Jesus aus der Krippe zu glauben, der ein perfektes, sündloses Leben geführt hat, der demütig nach Jerusalem gekommen ist, um für die Sünden zu sterben. Und wenn du deine ganze Hoffnung auf diesen einen Jesus wirfst, der eben für die Sünden gestorben ist, weißt du, was dann passiert? Dann wird dieses schreckliche Gericht, von dem wir heute gelesen haben, nicht auf dich fallen. Dann muss sich dein Magen nicht umdrehen. Weil es vor 2000 Jahren nämlich den getroffen hat, der von keiner Sünde wusste. Das nennt die Bibel Stellvertretung. Und die andere Aufforderung ist, Buße zu tun. Und Buße beschreibt ganz runtergebrochen eigentlich nur, dass du sagst, nicht mehr mein Reich komme, mein Reich, mein Wille geschehe oder mein Name werde geheiligt, sondern genau andersrum, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ein Leben zu seiner Ehre, um ihn zu verherrlichen. Das beschreibt Buße. Dass du nicht mehr in deinen sündlosen Begierden lebst, sondern zu seiner Verherrlichung. Und nachdem wir die Tatsache der Wiederkunft des Königs und auch das Gericht des Königs gesehen haben, sehen wir im letzten Punkt die unendliche Freude für die Erlösten. Und das ist der dritte und letzte Punkt. Er kommt als Retter. Als Reaktion auf diese mächtige Wiederkunft fordert der Psalmist nun auf, in Vers 10, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Diese gedankliche Verknüpfung finden wir auch an einer anderen Stelle in 2. Petrus 3, Vers 11. Da lesen wir auch von dem Ende. Da lesen wir, da nun dies alles aufgelöst wird, also da nun die Erde in seinen Atomen aufgelöst wird, welche solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottlosigkeit, Gottseligkeit? Da nun dies alles aufgelöst wird, welche solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit? Wir als Gottes Volk sind aufgefordert, heilig zu wandeln. Frage, ist das denn zu viel verlangt? Angesichts einer so wunderbaren Rettung? Ich glaube nicht. Schau mal weiter in Vers 10. Er bewahrt die Seelen seiner Frommen aus der Hand der Gottlosen, errettet er sie. Und achtet hier wieder auf diese parallele Aussage. Er bewahrt die Seelen seiner Frommen, steht auf dieser Seite. Und aus der Hand der Gottlosen errettet er sie, steht auf dieser Seite. Das ist zweimal die gleiche Aussage. Er bewahrt uns. Und wie? Na eben, indem er uns aus der Hand der Gottlosen errettet. Wir als Gottes Kinder dürfen verstehen, dass wir nicht unter seinen Zorn kommen, weil er uns aus der Hand der Gottlosen errettet. Aber nicht nur das, er bewahrt uns auch noch. Nun, Frage, sind wir in einer gottlosen Welt? Natürlich. Es geht immer weiter bergab. Das ist kein Geheimnis. Und wer das leugnet, der muss einfach mal auf die Straße gehen, in die Innenstadt und besonders in die Großstädte. Ja, die fünfte Jahreszeit wird angebetet und dann tun alle scheinheilig Buße und sagen sich, so, ich faste jetzt 40 Tage lang und dieses Fasten sieht dann einfach so aus, dass man keine Süßigkeiten isst. Und dieses Fasten soll dem gerecht werden, dass man dann am Ende diese Vorbereitung hat auf das stellvertretende Opfer Jesu, was wir diesen Freitag feiern? Es ist eine gottlose Zeit. Und wenn ihr das nicht glaubt, dann schaut einfach mal das Angebot an Reality-Shows an. Ja, es ist genauso, wie Römer 1 beschreibt. Die Gottlosigkeit wird praktiziert und ihr wird auch noch zugejubelt. My body, my choice für alle außer für ungeborene Kinder. Und Toleranz geht nur noch in Richtung Gottlosigkeit. Aber Gott ist da und sorgt für eine große und wunderbare Rettung. Und das sollte uns ein Trost sein und ein Ansporn sein, heilig zu wandeln in dieser Welt, als Lichter in dieser Welt, aus Dank für das, was er für uns getan hat. Das ist keine Werksgerechtigkeit, sondern weil er alles für uns getan hat, sind wir dazu befähigt, zu seiner Ehre zu leben. Er ist ja nicht nur ein Retter aus der Hand der Gottlosen, sondern er ist unser Retter vor dem ewigen Gericht, weil Jesus ihn bereits am Kreuz getragen hat. Das heißt, die Tatsache, was Jesus für uns getan hat, ist Ansporn für uns genug, um das Böse zu hassen. Und jetzt schaut man in Vers 11. Licht ist gesät dem Gerechten und Freude den von Herzen Aufrichtigen. Gott, der den Gottlosen in Vers 2 mit Gewölk und Dunkelheit begegnet, ist derselbe Gott, der dem Gerechten ewiges Licht und wahre Freude sät. Ich hoffe, ihr seht die Parallele. Also für die Gottlosen gibt es Dunkelheit und für seine Kinder gibt es Licht. Und es ist eine Freude, die aus seiner unendlichen Barmherzigkeit entspringt und ein Licht, welches in der Finsternis unserer Herzen Licht aufgehen lässt, aufgrund von seiner Barmherzigkeit und seiner Gerechtigkeit. Er, Gott selbst, lässt Licht in unseren Herzen aufgehen und er kommt als erhabener Retter. Und jetzt schaut man Vers 12. Freut euch, ihr Gerechten, in dem Herrn und preist sein heiliges Gedächtnis, beziehungsweise preist seinen heiligen Namen, sagen andere Übersetzungen. Und so werden die Gerechten ganz zu Beginn die ganze Erde aufgefordert, seinen heiligen Namen zu gedenken. Und jetzt wieder die Frage, freust du dich? Er ist unsere Rettung. Was für ein Grund zur Freude. Und ich will dich auffordern, wenn du das glaubst, dann leb nach seinen Geboten. Er ist jetzt schon der Herr, er ist jetzt schon der König, haben wir in Vers 1 gelesen. Der Herr regiert. Du bist kein Sklave der Sünde mehr, wenn du in Christus bist, aber ein Sklave Christi. Und er hat Bestimmungsrecht über dein Leben. Er hat Bestimmungsrecht über deine Zeit. Er hat Bestimmungsrecht über deine Sexualität. Er hat Bestimmungsrecht über dein Geld. Er hat Bestimmungsrecht über deinen Körper. Und wenn du danach lebst, dann wirst du Freude erleben, wenn er wiederkommt. Und wenn du mit diesem eisernen Herrscher noch nicht versöhnt bist, dann fordert die Bibel dich auf, ihn mit ganzem Herzen zu suchen. Und wenn du das tust, dann wird er sich finden lassen. Und er wird dich aus der Sklaverei der Sünde, aus dem geistlichen Tod lebendig machen und dir Leben schenken und dich vor seinem Zorn bewahren. Derselbe Gott, der den Gottlosen zum Gericht kommt, sorgt für die Rettung und Bewahrung seiner Kinder. Das ist etwas ganz Großartiges. Wir dürfen zuversichtlich sein, dass wir nicht unter seinen Zorn kommen, wenn wir mit ihm versöhnt sind. Und es ist in gewisser Weise wie beim Volk Israel. Ich habe es vorhin schon erwähnt, auf der Flucht vor Ägypten. Da hat Gott sie in der Wolkensäule geführt, als die Ägypter hinter ihnen waren. Und da ist dieses interessante Ereignis passiert. Ich lese das einmal vor, 2. Mose 14, Vers 20. Und sie kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels, also die Wolkensäule. Und sie wurde dort Wolke und Finsternis und erleuchtete hier die Nacht. Und so näherte jenes sich diesem die ganze Nacht nicht. Derselbe Gott, für die einen Finsternis und Gewölk und für die anderen Licht. Und so ist Gott für seine Kinder Licht und für die Gottlosen, für seine Feinde Finsternis. Und so haben wir heute gehört, wie Jesus einmal demütig nach Jerusalem gekommen ist. Und wir haben fernerhin gehört, wie er ein zweites Mal als Kavallerieanführer auf seinem Schlachtross wiederkommen wird. Und wir haben gesehen, dass die Ankunft des Königs Auswirkungen auf die ganze Erde haben wird und dass seine Feinde sich vor ihm niederwerfen und ja, selbst die Engel werden sich vor ihm niederwerfen. Und wir haben gesehen, wie seine Heiligen vor diesem Gericht bewahrt werden, aber eben aufgefordert sind, das Böse zu hassen und in seiner Herrschaft zu leben. Der Herr regiert, Es frohlocke die Erde, haben wir in Vers 1 gelesen. Hast du Freude an seiner Herrschaft? Ich wünsche dir, dass diese Souveränität Gottes zur kostbarsten Wahrheit in deinem Leben wird, damit du eben hingehen kannst und furchtlos Frucht bringen kannst, aus Liebe zu ihm, aus Liebe zu dem, was er für uns getan hat, damit auch die größte Comeback-Geschichte, Palmsonntag 2.0, für dich gut ausgeht und du nicht beschämt vor dem König stehen musst. Und so haben wir dieses Ziel der Predigt gesetzt. Er kommt wieder, um sein Königreich hier auf der Erde sichtbar aufzurichten. Deshalb sollst du dich freuen und in Gehorsam leben. Und ich wünsche euch Gottes Segen dabei. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Gebetsgemeinschaft. Wenn ihr beten wollt, dann betet gerne und ich schließe das dann ab. Ihr könnt gerne aufstehen dazu.